eifert aber um die größeren Gnadengaben, und einen Weg noch weit darüber zeige ich euch. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Kenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals, seien es aber Weissagungen, sie werden wehgetan werden, seien es Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird wehgetan werden. Denn wir erkennen stückweise, wie wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, wehgetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittel eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Amen.
Ein sehr bekanntes Kapitel in der Bibel. Das hohe Lied der Liebe wird es häufig genannt. 1. Korinther, Kapitel 13. Aber wir wollen mal den Gesamtzusammenhang vom Korintherbrief berücksichtigen und mal dieses Kapitel mit den Fragen untersuchen, die anscheinend in Korinth gerade aktuell waren. Hier geht es nicht allgemein nur um die Liebe, sondern es gibt einen Grund, warum Paulus das hier geschrieben hat, an eine spezielle Gemeinde. Und wir erinnern uns an die letzte Predigt, da waren wir in Kapitel 12. Und das bildet eigentlich den Ausgangspunkt für dieses Kapitel. Denn da werden Fragen gestellt an Paulus, die er mit diesem Kapitel auch beantwortet. In Kapitel 12 war die Frage, was heißt es, geistlich zu sein? Wer ist ein geistlicher Mensch? Die Korinther hatten offensichtlich die Ansicht, dass es bestimmte Gaben gibt, die sehr beeindruckend sind, die man gut sieht. Und wenn jemand diese Gaben hat, dann ist er sehr geistlich. Und dann ging es um die Frage, ja, welche Gaben sind es dann wohl? Ist es so eher die Weissagung? Ist es Zungenreden? Was macht ein Mensch geistlich? Ab wann ist ein Mensch geistlich? Und im letzten Kapitel, in Kapitel 12, legt Paulus dar, dass es eigentlich eine falsche Frage ist. Eigentlich ist es die völlig falsche Grundlage, um darüber nachzudenken, was mein Wert ausmacht. Ob ich geistlich bin, ob ich wertvoll bin in Gottes Augen, hängt nicht davon ab, was für Gaben ich habe. Paulus sagt, alle haben Gaben und alle Gaben kommen aus der einen Quelle. Das ist nämlich der Geist. Insofern ist jeder Mensch, der eine Gabe hat, auch geistlich. Und die eine Gabe ist nicht besser als eine andere, ist nicht geistlicher. Es sind alle gleich und es sind alle gleich wichtig. Überhaupt braucht man alle Gaben, sonst gibt es gar keinen Leib. Denn ein Leib lebt eben davon, dass es unterschiedliche Funktionen gibt. Und deswegen kann es kein Mensch in der Gemeinde geben, der sagt, oh, mit dieser in Anführungsstrichen geringen Gabe, die ich habe, bin ich wohl nicht wichtig, nicht wertvoll, nicht Teil vom Leib. Paulus sagt, nein, das ist ein völlig falsches Denken über Gaben. Was uns geistlich macht, sagt er in Kapitel 12, ist, dass jeder mit dem, was der Herr ihm anvertraut hat, haushaltet und es zum Wohl des ganzen Leibes einsetzt. Das ist geistlich. Und das ist der Ausgangspunkt dann wiederum für dieses Kapitel. Das ist schon weltbewegend und grundlegend, was Paulus da sagt. Aber er sagt, das ist nicht einmal alles. Darüber hinaus gibt es einen noch wichtigeren, besseren Weg. Einen noch höheren Weg. Und das ist der Weg der Liebe. Also die Ausgangsfrage war, was macht mich geistlich? Ab wann bin ich ein geistlicher Mensch? Das mit den Gaben, das ist die eine Sache, aber Paulus sagt, es gibt etwas, was darüber noch hinausgeht. Der Text lässt sich ganz gut hier in drei Teile gliedern. In den ersten drei Versen sehen wir, dass wir ohne Liebe nichts sind. Das ist die Aussage. Egal, was für Gaben wir haben, ohne Liebe, sagt Paulus, bin ich nichts. Im zweiten Abschnitt zeigt Paulus, wie die Liebe ist, beschreibt, was Liebe ist. Und in den Versen 8 bis 13 dann stellt er fest, dass die Liebe ewig ist, die Liebe bleibt und dass die Liebe deswegen auch sehr wichtig ist. Aber er fängt damit an, mit sehr erstaunlichen Aussagen. Man kann es zusammenfassen, ohne Liebe bin ich nichts. Nochmal die Ausgangsfrage, was macht einen Menschen geistlich? Ab wann bin ich geistlich? Paulus sagt, ohne Liebe bin ich nichts. Das ist seine Antwort. Und er listet einige Gaben auf, die wir schon im letzten Kapitel auch kennengelernt haben. Reden. In Sprachen reden. Sprachen von Menschen. Hier sagt er sogar Sprachen von Engeln. Eine himmlische Sprache. Er sagt, wenn ich das alles könnte, wenn ich so reden könnte. Und da denkt man, ja, das wäre toll. Wenn wir so reden könnten, dass unser Reden verständlich ist, angenehm ist, beim anderen ankommt, wäre das nicht toll? Emma nickt, sie weiß, was ich meine. Das wäre doch in der Gemeinde ein absoluter Traum. Wie viel Stress entsteht in der Gemeinde, weil wir miteinander nicht vernünftig reden können. Wir reden zwar, aber was beim anderen ankommt, was er versteht, ist manchmal was ganz anderes. Wie viel Stress entsteht in der Gemeinde, weil wir reden, aber nicht wirklich einander verstehen. Wäre es nicht toll, wenn wir alle die Gabe hätten, klar und deutlich und vernünftig zu reden? Es wäre herrlich. Es würde so vieles verbessern. Aber, sagt Paulus, wenn ich das könnte, aber keine Liebe hätte, dann sagt Paulus, dann bin ich nichts. Er sagt, dann bin ich ein tönendes Erz oder eine schallende Zimbel. Vielleicht nebenbei, interessant für die Leute in der Technik, ein tönendes Erz, man geht davon aus, dass in Korinth, also es war bekannt für Bronze, und in Korinth haben die wohl große Hohlgefäße aus Bronze gemacht und in den Theatern aufgestellt, um die Akustik zu verbessern. Also es war wie so eine Verstärkeranlage, schon in der Antike. Und im Prinzip sagt Paulus, wenn ich perfekt kommunizieren könnte, aber hätte Liebe nicht, dann wäre ich wie so ein hohles Gefäß. Ich wäre leer. Ich wäre nichts. Ja, wie ist es mit Erkenntnis? Erkenntnis ist auch wichtig. Wie wäre es, wenn ich die Gabe der Erkenntnis hätte? Wenn ich vieles oder alles verstehen würde, auch geistlich, den Durchblick, wissen würde, was richtig und falsch ist oder was angemessen ist, Weisheit hätte, wäre das nicht toll für die Gemeinde? Wäre ich dann wertvoll? Was für eine Gabe? Was könnten wir uns als Gemeinde für Fehltritte einfach sparen? Falsche Entscheidungen. Wie viel Lehre ist bei uns ein bisschen schief und wir merken es gar nicht? Wie wäre es, wenn wir die Gabe, die vollkommene Gabe der Erkenntnis hätten und das alles merken würden? Was wäre das für ein Segen? Ja, dann wäre ich wertvoll. Nein, sagt Paulus, ohne Liebe bin ich nichts. Und Glauben? So ein Glaube, der Berge versetzen kann? Wäre es nicht toll, wenn wir jemanden hätten unter uns mit einer Gabe des Glaubens, der für Sachen beten kann und genau das passiert immer? Wir würden wahrscheinlich alle ständig anrufen. Rund um die Uhr beten. Was für eine Gabe. Wäre das nicht ein Segen für die Gemeinde? Wäre das nicht toll? Wäre nicht diese Person unglaublich wertvoll? Und sagt Paulus, nein, selbst wenn ich das alles könnte, wenn ich keine Liebe hätte, bin ich nichts. Opferbereitschaft. Wenn ihr nur alles hergibt, alles, was er hat, verkauft und es alles den Armen schenkt. Was für eine Gabe. Was für ein Segen. Dieser Mensch wäre doch sicher wichtig, oder? Wertvoll. Und auch da sagt Paulus, nein, ohne Liebe, wenn ich das alles tun würde, ohne Liebe, bin ich nichts. Ich weiß nicht, wie es euch geht, als ich über diese Dinge nachgedacht habe, ich fand das erstmal schockierend. Das ist irgendwie, das passt doch nicht. Da denkt man, wie kann das sein? Hier investiert jemand und bewegt so viel, ist so ein Segen für andere. Wie kann Paulus dann hingehen und sagen, ich bin nichts, mein Wert ist null? Ich finde es ziemlich schockierend. Auch weil, wahrscheinlich, weil unsere Gesellschaft anders geprägt ist. Wir haben eine ganz einfache Formel in unserer Gesellschaft, um den Wert eines Menschen zu bestimmen. Leistung ist gleich Wert. Das, was du schaffst, das ergibt deinen Wert. Das ist so auf der Arbeit, das ist häufig so in der Schule. Das wird so vermittelt, damit werden wir groß. Das prägt unser Denken. Das ist das Normale. Aber wie wäre es, wenn mein Chef mich mal zum Jahresmitarbeitergespräch zitieren würde und sagen würde, ja, also im letzten Jahr haben Sie die und die Technik dazugelernt, das ist gut, die Ergebnisse sind ganz ordentlich, sind kaum irgendwelche Verletzungen oder schlimme Dinge passiert, bin ganz zufrieden. Die Leistung passt, die Anzahl der Eingriffe stimmt. Aber Herr Keller, ich habe den Eindruck, wenn Sie am OP-Tisch stehen und operieren, ich habe den Eindruck, Sie lieben die Patienten nicht. Was ist das für eine obskure Vorstellung? Völlig merkwürdig. Wir würden denken, Chef, haben Sie noch? Es ist vielleicht doch Zeit, in Rente zu gehen. Es passt nicht. Ah, ich habe schon, danke.
Hallo. Ich trotzdem noch eins. Ich kaum.
Ja. Aber ein Stück weit ist es genau das, was Paulus hier macht. Er geht hin und sagt, guck mal, Korinther, hier gibt es Dinge, die ihr tun könnt. Ihr habt Gaben, ihr setzt sie ein. Aber unterm Strich, wenn ihr nicht dabei Liebe habt, seid ihr nichts. Euer Wert ist null. Absolut schockierend. Und wenn ich länger drüber nachdenke, dann finde ich es deprimierend. Dann frage ich mich ja super, warum arbeite ich dann so viel? Warum strenge ich mich überhaupt an? Warum tue ich das, was ich tue? Auch in der Gemeinde, Dienste, warum? Wenn ich vielleicht sowieso nichts bin? Übrigens, Paulus sagt nicht, dass die Dienste nichts sind, sondern dass ich nichts bin. Wenn ich alles hergebe und den Armen was zu essen gebe, die werden satt davon. Die haben was davon. Der Wert ist ungemindert. Unabhängig davon, ob ich Liebe habe oder nicht. Aber ich selbst bin nichts. Aber wenn man noch länger drüber nachdenkt, ist es nicht nur deprimierend, es ist eigentlich ermutigend. Es kann sehr befreiend und entlastend sein. Wir können uns unseren Wert nicht verdienen. Das ist eine wichtige Botschaft. Wir sind recht gut darin, bei der Evangelisation immer darauf hinzuweisen, du kannst dich selbst nicht erretten. Du bist nicht gut genug. Das schaffst du eh nie. Du brauchst Gnade. Das ist ein Geschenk. Nimm es an oder nimm es nicht an. Aber es gibt nur diesen einen Weg. Aber komischerweise, wenn wir mal zum Glauben gekommen sind, vergessen wir die Grundlage manchmal. Wir fangen an, dann über Heiligung nachzudenken und über Gaben und Einsatz. Und ehe wir es merken, fangen wir doch an, uns über unsere Leistung zu definieren. Was bin ich wert? Ja, was habe ich geleistet? Was habe ich getan diese Woche? So denken wir. Und Paulus sagt, weißt du was, das kannst du dir abschminken, das kannst du vergessen. Über Leistung kannst du deinen Wert nicht vergrößern. Nur die Liebe bestimmt, wer du bist, tief im Inneren. Und die Liebe ist das, was wertvoll ist an dir. Wenn Liebe dann so wichtig ist, dann ist dann die Frage, was ist Liebe? Das erfahren wir in den Versen 4 bis 7. Allerdings ist es nicht so, dass Paulus uns einfach eine Definition aus dem Wörterbuch gibt. So machen wir das häufig. Das könnte vielleicht so lauten, Liebe ist eine Grundhaltung des Wohlwollens, die sich für den anderen einsetzt. Wäre zum Beispiel so eine Definition. Das ist keine schlechte Definition, ist aber ein bisschen theoretisch. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich liebe oder nicht. Wenn ich diese Definition höre, dann denke ich, ja, könnte. Aber Paulus geht hier anders vor. Er geht ganz praktisch vor. Er beschreibt, was die Liebe tut, wie sie sich verhält. Und das ist sehr weise, weil es uns einen Spiegel vorhält. Wenn wir diese Liste lesen, dann sehen wir uns sofort auch selbst in den Situationen und fragen uns, und wie ist es bei mir? Wie reagiere ich? Und ich glaube, das will Paulus hier. Er beschreibt, die Liebe ist langmütig, geduldig. Liebe kann auf den anderen warten. Das fällt mir furchtbar schwer. Ich bin manchmal so ungeduldig. Man könnte so viel mehr schaffen, wenn Leute einfach zu Potte kommen würden. Macht mich ganz krank und kribbelig. Und wo ist die Liebe? Worum geht es mir? Um Zahlen? Oder um Menschen? Die Liebe neidet nicht. Kannst du dich von Herzen für andere freuen, wenn sie Erfolg haben? Vielleicht sogar in dem Bereich, wo du eigentlich deine Gaben und Stärken siehst? Liebe stellt sich selbst nicht in den Mittelpunkt. Sie tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Liebe verhält sich nicht unanständig. Liebe weiß immer, was dran ist, was passend ist, was angemessen ist. Es gibt einen Spruch im Englischen, man erkennt einen Gentleman nicht daran, wie er sich seinem König gegenüber verhält, sondern gegenüber seinen Dienern. Die Liebe ist anständig, weiß immer, was richtig ist in allen Beziehungen. Liebe lässt sich nicht erbittern. Wann werden wir bitter? Wir werden bitter, wenn vielleicht ständig verletzt werden. Und zwar von der gleichen Person. Und man das Gefühl hat, die wird es wohl nie lernen. Und irgendwann haben wir keine Lust mehr auf den anderen. Und wir rechnen fast gar nicht mehr damit, dass es sich vielleicht sogar noch ändern könnte. Wir werden hart und bitter. Die Liebe kommt nie zu diesem Punkt. Die Liebe verharrt nicht in Groll. Die Liebe rechnet Böses nicht zu. Zählt nicht mit, führt keine Strichliste. Ach, der Eugen, schon wieder. Das ist ja schon das 17. Mal innerhalb von 12 Monaten, dass er mir auf die Füße getreten ist. 17 Mal. 16. Entschuldigung, habe ich weggezählt. Die Liebe zählt gar nicht mit. Wie oft? Die Liebe sagt, ich weiß es nicht. Es interessiert mich nicht. Die Liebe freut sich nicht mit Ungerechtigkeit, sondern mit der Wahrheit. Liebe ist nicht einfach ein warmes Gefühl und einfach nur schwammig. Liebe hat Rückgrat. Liebe weiß, was richtig und falsch ist und sehnt sich danach, dass das Richtige immer passiert. Und dass die Wahrheit rauskommt. Sie freut sich mit der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Wie ist die Liebe nach dieser Beschreibung? Die Liebe ist unglaublich. Die Liebe ist großartig. Fantastisch. Die Liebe ist genau, wonach wir uns sehnen. So möchten wir behandelt werden. Genauso. Das Beste, was uns passieren kann, ist, dass man uns so liebt. Interessant ist auch, dass diese Liebe unabhängig davon ist, wie der andere sich verhält. Diese Liebe ist nicht davon abhängig, ob der andere liebenswürdig ist. Die Beispiele, die Paulus hier aufführt, sind teilweise sehr negativ. Erbittern, das Böse zurechnen, Strichliste führen. Das spricht nicht von einer harmonischen Beziehung, wo alles toll ist, wo man nur Freude hat, sondern das spricht sogar genau von den Beziehungen, die anstrengend sind, wo der andere nicht toll ist, lästig ist, nervig. Das sind die Beziehungen, wo die Liebe sich zeigt. Es gibt Liebe, die aus dem anderen irgendwo geweckt wird. Es gibt sowas wie Zuneigung. Wir kennen das vom Essen. Also ich kenne es vom Essen. Pizza liebe ich. Pfannkuchen nicht so. Es hat mit mir, in dem Fall, es ist mein Geschmack, aber es ist jetzt nicht, dass mein Charakter in dem einen Fall gut ist und in dem anderen Fall mein Charakter schlecht ist. Sondern es liegt daran, dass Pizza halt anders schmeckt. Es liegt an der Pizza. Die Pizza ist liebenswürdig. Für mich, nach meinem Geschmack. Und so ist es doch auch mit Menschen. Es gibt Menschen, die uns liegen. Und da spüren wir eine natürliche Zuneigung und denken, ja, ein netter Typ, mag ich. Das ist eine Liebe, die im anderen begründet ist, die was in mir weckt. Aber diese Liebe, von der Paulus schreibt, das ist genau umgekehrt. Es ist völlig egal, wer vor mir ist. Ob er hübsch ist, ob er schlau ist, ob er lustig ist, ob er gut riecht. Diese Liebe muss aus mir selbst kommen. Deswegen sagt Paulus am Anfang vom Text, ohne Liebe bin ich nichts. Mein Herz braucht Liebe. Ich muss lieben können. Diese Liebe ist wie ein Spiegel, in dem wir uns selbst erkennen können. Beziehungsweise, ich fürchte, das größere Problem ist, dass wir uns eben nicht erkennen können, sondern erkennen, dass wir nicht so sind. Aber ich glaube, auch das ist pure Absicht von Paulus. Was war nochmal die Frage? Die Korinther haben Streit untereinander gehabt. Wer ist geistlich? Was heißt es, geistlich zu sein? Welche Gaben sind die größten? Wer ist der Beste? Und Paulus hält ihnen hier einen Spiegel vor und sagt, das ist eigentlich, was euch Wert gibt, Liebe. Und ich glaube, in diesen Beschreibungen hat Paulus wahrscheinlich auch bewusst Dinge erwähnt, die wahrscheinlich bei den Korinthern auch schlecht gelaufen sind. Sich selbst aufblähen, Strichliste führen, sich erbittern lassen. Das klingt wie die Streitigkeiten in der Gemeinde. Und dadurch zeigt Paulus, guck mal, wie wollt ihr geistlich sein? Mit euren Gaben und dem Einsatz, wenn euer Herz leer ist, keine Liebe hat. Wenn wir diese Liste anschauen, dann merken wir, dass wir eben keine Liebe haben, wie dringend wir Hilfe brauchen. Und wo gibt es denn Hilfe für uns? In 1. Johannes 4, Vers 19 heißt es, wir lieben doch, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Es gibt nur einen, der so vollkommen liebt. Es gibt nur einen Menschen, der jemals so geliebt hat, das ist Jesus. Und in Jesus zeigt sich Gott, das ist die Liebe Gottes, die ausgelebt wird in Fleisch und Blut. Und wenn wir Jesus erkennen, wenn wir erkennen, wer er ist, was er getan hat für uns, da kommt etwas von seiner Liebe in unsere Herzen. Und das ist unsere Hoffnung, dass wenn wir Jesus anschauen, dass unser Herz verändert wird und dass wir dann von seiner Liebe etwas weitergeben können. Und ich denke, das sollte uns ins Gebet treiben, dass wir lernen zu beten, Herr, lass mich deine Liebe erkennen. So wie Paulus es schreibt in Epheser 3, dass wir am inneren Menschen gestärkt werden, die Liebe zu erkennen, zu erfassen. Die Breite, die Länge, die Höhe, die Tiefe der Liebe des Christus. Und wenn Christus in uns ist, wenn seine Liebe in uns ist, das ist das, was uns Wert gibt. Dann sind wir nicht nichts, sondern wir sind mit hineingenommen in sein eigenes Wesen. Er lässt uns Anteil haben durch den Geist. Und das ist das, was uns wertvoll macht. Ohne Liebe bin ich nichts. Wie ist die Liebe? Die Liebe ist fantastisch, aber unmöglich. Aber in Jesus finden wir diese Liebe. Und Paulus schließt den Abschnitt noch in den Versen 8 bis 13 ab mit schönen Aussichten. Die Liebe bleibt. Die Liebe vergeht niemals. Und das sollte uns heute Morgen trösten und erfreuen und Hoffnung geben. Für unsere Zukunft. Gaben werden vergehen. Gaben sind wertvoll, sind gute Geschenke Gottes für eine bestimmte Zeit. Die Gnadenzeit, in der wir jetzt leben, Zeit der Gemeinde, sind gute Gaben, mit denen wir dienen können, Reich Gottes bauen können. Aber alle Gaben, die wir jetzt haben, haben einen eingebauten Fehler, ein Problem. Sie sind Teil von diesem gefallenen System, von diesem eingeschränkten System. Wir sind noch nicht vollkommen. Wir warten auf die Erlösung, auf die vollständige Verwandlung aller Dinge. Das steht noch aus. Wir warten auf eine Zeit, wo das Vollkommene, das Vollendete da sein wird. Und deswegen sagt Paulus, gibt es so einen Wachstumsprozess, einen Reifeprozess. Früher dachte ich und handelte wie ein Kind, aber irgendwann soll ich weiter wachsen und soll erwachsen werden, wie ein Mann denken und handeln. Ich schaue in einen Spiegel, was verschwommen ist. Damals hatten sie keine Glasspiegel wie wir, sondern polierte Metallspiegel. Da war alles so ein bisschen schwammig. Aber wenn das Vollkommene kommt, sagt Paulus, dann werden alle Unklarheiten weg sein. Und wir werden ganz klar sehen, alles klar erkennen. Jetzt ist noch alles stückweise, aber dann wird alles vollkommen sein. Die Liebe ist das Größte oder die Größte, weil auch die wertvollsten Gaben vergehen werden. Aber die Liebe bleiben wird. Dann sagt Paulus, diese drei bleiben, Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber die größte von ihnen ist die Liebe. Warum ist Liebe größer als Glaube und Hoffnung? Vielleicht liegt es daran, dass die Liebe alles andere umfasst und in sich mit aufnehmen kann. Das kann man von den anderen Sachen nicht sagen. Man kann zum Beispiel Glaube haben ohne Liebe. Das ist möglich. Man kann Hoffnung haben ohne Liebe. Aber es ist eigentlich keine echte Liebe, wie hier beschrieben, möglich, ohne Glaube oder ohne Hoffnung. Echte Liebe braucht das alles und alle Früchte des Geistes. Echte Liebe braucht alle diese Eigenschaften, um echte Liebe zu sein. Deswegen sagen wir auch, Gott ist Liebe. Das ist eine passende Beschreibung. Wir können kaum sagen, Gott ist Glaube oder Gott ist Hoffnung. Aber Gott ist Liebe. Liebe ist die größte. Liebe wird bleiben. Und ein schöner Gedanke, Liebe ist die Verbindung zwischen unserem Dasein jetzt, noch in der Hoffnung lebend, und unserer ewigen Bestimmung, in der Herrlichkeit. Liebe ist das, was wir mitnehmen werden, was uns begleiten wird, was sich nicht verändert, was bleiben wird, in aller Ewigkeit. Liebe ist unsere Zukunft. Da wird es auch keinen Streit mehr geben zwischen Christen über charismatische Gaben, wie die zu verstehen sind, wie man sie einsetzt, weil die weg sein werden, die vergehen. Aber die Liebe, die wird bleiben. Liebe ist das, was jetzt schon da ist, aber dauerhaft sein wird, sich nicht verändern wird, nicht abgeschafft wird. Ich denke, das darf uns wirklich trösten und ermutigen. Manchmal tun wir uns schwer, unsere Zukunft in Herrlichkeit vorzustellen. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich vermute, dass es manchen auch so geht. Da liest man manchmal irgendwelche Beschreibungen, Offenbarungen und fragt sich, ja, okay, interessant, aber freue ich mich drauf? Ich weiß nicht, Straßen aus Gold? Weiß nicht. Mich lacht das irgendwie nicht so an. Also klar, Gold ist was Wertvolles, es ist ein Bild, ja, es wird alles toll und wertvoll sein. Und trotzdem so ein bisschen, weiß nicht. Es gibt manches hier, was ich mag auf der Erde, was einfach gemütlicher ist, Manchmal tun wir uns schwer, uns vorzustellen, wie wird es sein in der Ewigkeit. Aber ich glaube, hier ist was ganz Wichtiges, was wir mitnehmen können. Liebe wird da sein. Ja, hast du in deinem Leben schon mal Liebe erfahren? War jemand schon mal geduldig mit dir? Hat dich jemand schon mal ertragen? Hat schon mal jemand an dir geglaubt? Dir Hoffnung gegeben? Das schaffst du? Ich traue dir das zu? Hast du irgendwas von Liebe schon mal erfahren? Ich hoffe, dass jeder Ja sagen kann. Und erinnere ich dich dran, an diese Situation, an diese Gefühle, an wie wertvoll diese Liebe war. Und das ist es, was uns begleiten wird. Aber in vollkommener Form. Das ist das, worauf wir warten. Das ist Herrlichkeit. Die Liebe bleibt. Und damit haben wir eine sehr gute Zukunft, eine rosige Zukunft vor uns. Egal, was wir jetzt gerade noch erleben und erleiden. Liebe ist die größte. Gott sei Dank. Amen.